Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Bei uns geht's heute um Kreuze der Schande. In Italien haben Abtreibungsgegner eine makabre Kampagne auf Friedhöfen gestartet. Ihr Ziel? Frauen zu brandmarken, die eine Schwangerschaft abgebrochen haben. Im Verdacht stehen christlich-fundamentalistische Vereine. Und islamische Wohlfahrtsorganisation unter Beschuss. Der weltweit arbeitende Verein Islamic Relief soll der radikal-islamischen Muslimbruderschaft nahestehen. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In vielen Ländern der Welt steht Abtreibung bis heute unter Strafe. Trotzdem lassen sich Frauen in bestimmten Lebenssituationen davon nicht abhalten. Die illegalen Eingriffe finden oft unter prekären medizinischen und hygienischen Bedingungen statt und jedes Jahr sterben dabei weltweit Tausende von Frauen. So war es bis in die 1970er Jahre auch in Italien. Dann wurde das Gesetz 194 verabschiedet. Es ermöglicht Frauen, innerhalb einer bestimmten Frist legal abzutreiben, ähnlich wie in Deutschland. Mittlerweile weigern sich jedoch immer mehr Ärzte in katholischen und staatlichen Krankenhäusern, einen Abort vorzunehmen. Durch den Einfluss der katholischen Kirche und der rechtspopulistischen Lega ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Abtreibung in Italien offenbar stark zurückgegangen. Viele Ärzte stehen unter Druck und Abtreibungsgegner stellen Frauen an den Pranger, die einen Abort haben vornehmen lassen. Christiana Coletti berichtet über eine Kampagne von Abtreibungsgegnern auf den Friedhöfen von Rom. Im Verdacht stehen christlich-fundamentalistische Vereine.
42 Jahre nach dem Erlass des Gesetzes 194 werden in mehreren Friedhöfen Italiens lebende Frauen als Tote präsentiert. Frauen, die an den Folgen ihrer legalen Abtreibung nicht gestorben sind. Das ist nicht mein Grab. Hier liegt mein ungeborenes Kind. Mit diesem Kommentar postete eine Römerin das Foto eines Grabes mit einem Kreuz im Friedhof Flaminio von Rom. Auf dem Kreuz steht ihr vollständiger Name und ein Datum. Erst 7 Monate nach dem Schwangerschaftsabbruch Anfang 2020 erfährt sie, dass irgendjemand ohne ihr Wissen und ohne ihre Einwilligung den Fötus unter ihrem Namen begraben ließ. Auch Francesca, die anonym bleiben möchte, entdeckte vor einigen Tagen ihr vermeintliches Grab im Friedhof Flaminio. Sie musste sich einer legalen therapeutischen Abtreibung nach dem 4. Monat unterziehen, weil ihr Kind wegen eines schweren Herzfehlers nicht lebensfähig war.
In 3 Occasionen ho chiesto notizie del feto.
3-mal hatte ich im Krankenhaus nach meinem Fötus gefragt. Niemand hat mich jemals über die Möglichkeit oder sogar die Pflicht zu einem Begräbnis informiert. Als ich mein Grab sah, habe ich zuerst eine große Wut empfunden, weil das Krankenhaus mir 3-mal nicht sagen wollte, was mit dem Fötus passiert ist. Es schmerzt mich zutiefst zu wissen, dass irgendjemand meinen Fötus genommen, 3 Monate lang irgendwo gelagert und später ohne mein Wissen und meine Einwilligung unter meinem Namen begraben hat. Und dabei noch die Entscheidung traf, welches religiöse Symbol mir zugeschrieben werden sollte. Das war ein unfassbarer Schock.
Etwa 120 Frauen, mit denen sie Francesca in Verbindung setzte, teilen dieselbe Erfahrung. Einige haben erst jetzt, 16 Jahre nach der Abtreibung, ihr vermeintliches Grab entdeckt. Keine wusste etwas davon. Wer die Verantwortung trägt, ist unklar. Die Krankenhäuser und das Friedhofsunternehmen schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Ilaria Boiano ist Anwältin des Vereins Differenza Donna, der sich für die Rechte von Frauen einsetzt und eine Sammelklage vorbereitet. Sie sieht in diesen Fällen einen klaren Bruch des Datenschutzgesetzes und des Gesetzes 194 selbst, das den absoluten Schutz der Namen und Daten der Frauen vorschreibt. Die Autorisierungen, die Frauen bei der Abtreibung unterschreiben müssen, liegen nicht vor. Kopien der unterschriebenen Dokumente wurden den Frauen nicht ausgehändigt.
Ciascuna di queste donne ci chiede come può fare per sapere, per scoprire se all'epoca.
Die Frauen, die sich an uns wenden, möchten herausfinden, ob sie damals unwissentlich diese Prozeduren autorisiert haben. Einige erinnern sich nicht mehr daran, andere wissen ganz genau, dass sie sich gegen ein Begräbnis ausgesprochen haben. Deswegen möchten wir Ihnen zunächst einen Einblick in Ihre Dokumente ermöglichen, um festzustellen, ob Sie ein Begräbnis des Fötus oder sogar die Veröffentlichung Ihres Namens in irgendeiner Weise autorisiert haben.
Den gesamten Sachverhalt zu klären, sei ziemlich kompliziert, meint Ilaria Boiano. In den verschiedenen Prozeduren zwischen Krankenhaus und Friedhof gibt es einige nebulöse Passagen, worüber die Frauen nicht informiert werden. In den Phasen, die einem Schwangerschaftsabbruch folgen, gibt es mehrere Akteure: das Krankenhaus, das Friedhofsunternehmen und damit die Stadtverwaltung und oft auch streng katholische Vereine, die mit den anderen Akteuren bestimmte Vereinbarungen abgeschlossen haben. Was in diesen Vereinbarungen steht, ist nicht bekannt. Sie dürfen der Öffentlichkeit nicht weiter vorenthalten bleiben, betont die Anwältin Ilaria Boiano. Der Präsident des katholischen Vereins Difendere la Vita con Maria, das Leben schützen mit Maria, findet die Veröffentlichung der Frauennamen auch verwerflich. Der Priester Don Maurizio Gagliardini setzt sich für ein anonymes und diskretes Begräbnisritual ein, egal wie alt die Föten sind, und erklärt, wie das läuft. Sein Verein hat in 19 von 20 Regionen Italiens entsprechende Vereinbarungen getroffen.
Die Familie hat nach der Abtreibung 24 Stunden Zeit, um die sterblichen Überreste des Kindes für sich in Anspruch zu nehmen. Das Krankenhaus informiert die Familie. Und wenn sie die Überreste lieber dem Krankenhaus hinterlassen möchte, hat das Krankenhaus zwei Optionen. Wenn es keine Vereinbarungen mit Vereinen von Freiwilligen oder NGOs getroffen hat, muss das Krankenhaus den Fötus beseitigen. Wenn aber Vereinbarungen vorhanden sind, dann kann der Fötus von den freiwilligen Vereinen begraben werden. Die Familie wird dann vom Krankenhaus informiert. Wenn sie sich nicht dagegen ausspricht, heißt das, dass sie akzeptiert. Aber wir wissen, dass die Familien gerne akzeptieren. Wir kümmern uns darum, nicht um zu denunzieren. Die Toten zu begraben, ist ein Akt christlicher Barmherzigkeit.
Es gibt mehrere Vereine, wie ich den Zeitungen entnehme. Ich kenne diese Vereine nicht und möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Ich bin wütend eher über die Institutionen, die den Fötus diesen Vereinen übergeben. Außerdem hätte ich als Atheistin eine ganz andere Entscheidung getroffen. Ich hätte meine Tochter, die eine schwere Herzkrankheit hatte, der Wissenschaft zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Oder ich hätte sie einäschern lassen. Meinen Namen da zu sehen, ist monströs. Aber es ist noch schrecklicher zu wissen, dass irgendjemand mit meinem Fötus einen Ritus gefeiert hat. Deswegen erwarte ich eine Erklärung, warum niemand nach meiner Autorisierung gefragt hat. Es ist grauenhaft.
Wie Francesca ist auch die Anwältin Ilaria Boiano schockiert von den vielen Geschichten, die ihr Frauen aus ganz Italien berichten. Handelt es sich um einen schlichten Verwaltungsfehler seitens der Institutionen?
Den Vornamen und Nachnamen der Frau auf ein Kreuz auf dem Friedhof zu setzen, wo ihr Fötus liegt, das kann kein Versehen und kein Verwaltungsfehler sein. Wir interpretieren das eher als Mahnmal und als Zeichen der Brandmarkung. Die Frau wird gewissermaßen als verhinderte Mutter begraben. Es ist eine starke symbolische Geste, die nicht nur in Rom praktiziert wird. Solche Vorfälle sind Teil einer komplexen Strategie, die wir in ganz Europa beobachten. In allen europäischen Ländern findet derzeit ein heftiger Angriff auf die Entscheidungen der Frau und auf ihre sexuelle und lebensspendende Gesundheit statt. Frauen, die solche selbstbestimmten Entscheidungen getroffen haben, sollen im Sinne dieser Kampagnen mit einem Zeichen der Schande gebrandmarkt werden.
Laut einer Studie des italienischen Gesundheitsministeriums von 2014 sind ca. 70% des medizinischen Personals in Italien Abtreibungsverweigerer. In der Region Latium betrifft es sogar 80% des Personals. Francesca empfindet den aktuellen Vorfall als zusätzliche Grausamkeit im Zusammenhang einer Abtreibungserfahrung.
Das Grab ist der letzte große Schock in einer Geschichte voller Gewalt. Mich entsetzt vor allem die Tatsache, dass Frauen in Italien unter solch unmenschlichen Bedingungen abtreiben müssen. Das habe ich nicht nur von anderen Frauen gehört, ich habe es selbst erlebt. Man hat mich 8 Stunden lang allein im Kreißsaal schreien lassen, ohne Anästhesie, ohne dass jemand kam, um mir zu helfen. Von den Hebammen wurde ich beleidigt und beschimpft. Es war alles gewalttätig und bösartig. Ich sah, wie der Fötus geboren wurde und starb, von einer Krankenschwester weggerissen, in ein Papier eingewickelt und weggebracht wurde. Nicht die geringste Auskunft habe ich jemals darüber bekommen. Ich möchte, dass die Institutionen sich dazu äußern. Es ärgert mich, dass wir von Italien als demokratischem und laizistischem Land sprechen, obwohl wir es gar nicht sind. Den anderen Frauen sage ich, erzählt, auch anonym, was euch passiert ist. Erzählt alles. Habt keine Angst. Kaum jemand weiß, was in den Krankenhäusern passiert. Es ist Zeit, dass das ein Ende findet.
In Italien ist die Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen stark gesunken. Christiana Coletti berichtete über eine Kampagne von Abtreibungsgegnern auf den Friedhöfen. Essen für Arme, Hausaufgabenhilfe für Kinder und Betreuung von alten Menschen. Seit vielen Jahren spielt Wohlfahrtsarbeit auch in den islamischen Gemeinden in Deutschland eine wichtige Rolle. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich um Alte, Kranke und Bedürftige. Sie organisieren Lernhilfen für Kinder oder eine islamische Telefonseelsorge. Seit 2018 gibt es auch einen islamischen Wohlfahrtsverband in Deutschland. Es ist der Beginn einer überregional organisierten Wohlfahrtspflege, vergleichbar mit anderen Spitzenverbänden wie der katholischen Caritas, der evangelischen Diakonie oder der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Unabhängig davon bieten aber auch gemeinnützige islamische Vereine Hilfe für Bedürftige an, wie zum Beispiel die weltweit tätige Organisation Islamic Relief. Doch diese Organisation steht seit einiger Zeit unter Beschuss. Sie soll der radikal-islamischen Muslimbruderschaft nahestehen, die von Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird. In Israel sollen die Muslimbrüder die Hamas unterstützen. Hüseyin Topel ist den Vorwürfen nachgegangen.
Mit Speisen für Waisen unterstützt Islamic Relief Deutschland.
Ein Werbeclip der Islamic Relief Deutschland e.V. mit Sitz in Köln. Laut Selbstverständnis handelt es sich bei dem im Jahre 1996 gegründeten Verein um eine muslimische Wohltätigkeitsorganisation. Sie ist Teil des übergeordneten Netzwerks Islamic Relief Worldwide mit Sitz im Vereinigten Königreich.
Schenke Waisenkindern eine bessere Zukunft.
Doch aktuell steht Islamic Relief Deutschland unter Druck. Das muslimische Hilfswerk wird verdächtigt, personell sowie strukturell mit der Muslimbruderschaft verbunden zu sein. Sie gilt als Urheber des modernen politischen Islam und wird in Deutschland durch den Verfassungsschutz beobachtet. Auf einer Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion im April 2019 ließ das Bundesinnenministerium wissen, dass sowohl Islamic Relief Worldwide als auch Islamic Relief Deutschland e.V. über signifikante personelle Verbindungen zur Muslimbruderschaft oder ihr nahestehenden Organisationen verfügen. Eine Hiobsbotschaft für Islamic Relief Deutschland mit weitreichenden Konsequenzen. Das Bündnis Aktion Deutschland hilft, ein Zusammenschluss von deutschen Organisationen für Katastrophenhilfe, unterbrach die Kooperation mit dem Islamischen Hilfswerk. Stefan Thomé von der FDP ist einer der Verfasser der Kleinen Anfrage. Er zeigt sich empört, dass Islamic Relief Deutschland derzeit von den Ämtern für Verfassungsschutz trotzdem noch nicht überwacht wird. Tatsächlich bestätigte ein Sprecher des Bundesamts für Verfassungsschutz, dass Islamic Relief kein Objekt der Beobachtung sei.
Angesichts des Umstandes, dass Muslimbruderschaft und Islamic Relief Deutschland personell eng verflochten sind, dass hier offenbar auch strukturell, organisatorisch gewisse Verbindungen bestehen, dass von Seiten Islamic Relief Deutschland Gelder fließen an Islamic Relief Worldwide und offensichtlich auch an die Hamas, ist es schwer verständlich, dass nicht IRD schon längst von unseren Nachrichtendiensten bei uns im Inland überwacht wird.
Der Vorwurf, Islamic Relief würde in Palästina die islamistische Hamas unterstützen, stammt vom israelischen Verteidigungsministerium. Dieser zählt Islamic Relief Worldwide seit 6 Jahren zum Finanzierungsapparat der Hamas.
Dieser Vorwurf war sehr gravierend für uns,
sagt Nuri Kösele, der Pressesprecher von Islamic Relief Deutschland.
Wir haben die Arbeit sofort eingestellt in den palästinensischen Gebieten und haben eine unabhängige Prüfung veranlasst. Wir haben auch die israelische Regierung versucht zu fordern, uns ihre Erkenntnisse mitzuteilen, von welcher Zweckentfremdung sie denn sprechen. Wir haben keine Reaktion darauf bekommen. Die unabhängige Prüfung hat aber ergeben, dass Mittel von Islamic Relief ausschließlich für den humanitären Zweck eingesetzt werden. Und wir sahen uns dann gezwungen, diese Vorwürfe vor einem Gericht zu klären. Also wir haben gegen die israelische Regierung geklagt, um den Vorwurf aus der Welt zu räumen, dass Islamic Relief Hamas unterstütze. Islamic Relief unterstützt die Hamas nicht.
Das Verfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden. 2-mal musste ein Gerichtstermin aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Dabei habe die israelische Regierung des ehemaligen Präsidenten Ehud Olmert in einem Brief aus dem Jahre 2008 die Leistungen von Islamic Relief sogar ausdrücklich gelobt.
Das Engagement von Islamic Relief, einige der schwierigsten Probleme der Welt anzugehen, ist lobenswert. Indem sie die Armut und das Leid der ärmsten Menschen der Welt lindern, machen sie die Welt zu einem besseren Ort für die ganze Menschheit.
Dennoch habe Islamic Relief die Antwort der Bundesregierung selbstkritisch aufgenommen.
Wir haben die entsprechenden Behörden darauf angeschrieben, haben sie kontaktiert, haben um Hilfestellung gebeten, um welche personellen signifikanten Verbindungen es sich denn handle. Die Verfassungsschutzbehörden haben uns mitgeteilt, dass wir nicht Gegenstand der Beobachtung sind.
Hinzu kommt, dass Islamic Relief sich von 2 wichtigen Funktionären trennen musste, nachdem diese mit antisemitischen Postings auf Social Media aufgefallen waren. Beispielsweise von Hashmet Khalifa, dem Direktor von Islamic Relief Worldwide, der zuvor auch für Islamic Relief Deutschland tätig war, da dieser unter anderem im Jahr 2015 auf Facebook Juden als Enkel von Affen und Schweinen bezeichnete. Die britische Tageszeitung The Times machte dies Ende Juli öffentlich. Auch sein Nachfolger Al-Mutaz Tayyara verbreitete antisemitische und terrorverherrlichende Postings in sozialen Medien. Hier gesteht Kösele ein großes Versagen seiner Organisation ein.
Wir haben durch diese Social-Media-Posts, die mit unseren Werten nicht vereinbar waren, eins gelernt, dass wir zusätzliche Mechanismen benötigen, um mögliche Fälle durch eigene strukturelle Anpassungen frühzeitig zu erkennen. Wir haben auch eine unabhängige Untersuchungskommission einberufen, unter der Führung des ehemaligen Generalstaatsanwalts Dominic Grieve, der sehr erfahren ist im Bereich von Sicherheitsüberprüfungen. Er war lange Zeit in Großbritannien Vorsitzender des Parlamentarischen Sicherheitsausschusses. Das sind so Maßnahmen, über die wir mit unseren eigenen Möglichkeiten derzeit nachdenken, die wir jetzt einführen.
Salim Cevik ist Wissenschaftler am Zentrum für angewandte Türkei-Studien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er beobachtet die Strukturen und das Themenfeld Muslimbruderschaft genau.
Sie wollen ihre islamische Weltanschauung unter den Muslimen in Europa verbreiten. Das war immer schon ihre Strategie und ihr Ziel. Sie wollen verhindern, dass die Muslime in Europa in einer kulturellen Einsamkeit verenden und stattdessen, so glauben sie fest, den wahren Islam nach ihren Vorstellungen annehmen.
Für den Experten handelt es sich bei Islamic Relief um keine Organisation der Muslimbruderschaft. Und ob von der Muslimbruderschaft überhaupt ein erhöhtes Gefahrenpotenzial ausgeht, komme auch auf Blickwinkel an.
Es existiert die These, die Mitgliedschaft zur Muslimbruderschaft oder die Nähe zu Personen aus dem Dunstkreis dieser Bewegung diene als ein Einstieg zum Dschihadismus. Doch es gibt gerade über den europäischstämmigen Dschihadismus zahlreiche Forschungen. Keine dieser Forschungen unterstützt diese These. Im Gegenteil, Verbindungen mit Organisationen aus dem Ideenspektrum der Muslimbrüder stehen oftmals dem dschihadistischen Radikalismus im Weg.
Stefan Thome geht hingegen generell von einem erhöhten Gefahrenpotenzial durch derartige islamistische Strömungen aus. Selbst Anschläge seien denkbar.
Dazu braucht es nicht eine große Mitgliederstruktur, dazu braucht es einfach ein paar Menschen, die wild entschlossen sind. Und das muss man bei Personen aus der Muslimbruderschaft und auch aus Islamic Relief Deutschland fürchten.
Dem widerspricht Nuri Kösele.
Das ist so nicht haltbar. Also wir sind ein anerkannter und respektierter Akteur in der humanitären Arbeit. Wir haben einen Beraterstatus bei den UN, im Wirtschafts- und Sozialrat der UN. Wir haben Zusammenarbeit über viele Jahre mit dem World Food Program. Wir haben Zusammenarbeit mit dem UNICEF, mit dem UNHCR. Wir arbeiten in Flüchtlingslagern. Wir machen keine Scheinarbeit, sondern wir leisten harte humanitäre Hilfe in sehr komplexen Regionen dieser Erde. Das ist etwas, was sehr pauschal und sehr faktenlos für mich klingt. Also es müssen Fakten doch geschaffen werden. Und diese Fakten fehlen, wenn solche Behauptungen tatsächlich in den Raum geworfen werden.
Auch Salim Cevik von der Stiftung Wissenschaft und Politik beobachtet an dieser Debatte, je stärker der Rechtspopulismus in Europa werde, desto härter würden auch die Parteien im Zentrum mit islamischen Strukturen umgehen.
Am Ende des Tages fällt auf, dass es Europa noch immer nicht gelingt, einen guten Mittelweg im Umgang mit dem Islam zu finden. Das ist ein weiteres Beispiel hierfür.
Stefan Thome bleibt weiter misstrauisch. Der Freie Demokrat kennt zwar niemanden von Islamic Relief Deutschland, wie er sagt, und würde auch den Kontakt nicht suchen. Doch er sieht schon positive Veränderungen, die seine Anfrage bewirkt haben könnte.
Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass es offenbar Befürchtungen bei Islamic Relief gibt, in zu enger Nähe zur Muslimbruderschaft gesehen zu werden. Das heißt, man kann da auch eine gewisse Drohkulisse aufbauen, aber auf diese Art und Weise auch klar machen, dass man solche Verbindungen missbilligt. Und das kann früher oder später auch zu Kurskorrekturen kommen, denn am Ende will natürlich jetzt niemand Gefahr laufen, verboten zu werden vom Innenministerium. Und diese Drohung, diese Gefahr, die sollte man aufrechterhalten, weil man damit vielleicht auch eine gewisse Vorsicht bei Islamic Relief aufrechterhalten kann.
Die islamische Wohlfahrtsorganisation Islamic Relief steht unter Beschuss. Sie soll den radikal-islamischen Muslimbrüdern nahestehen. Ein Bericht von Hüseyin Topel. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Freitag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren.